Wir freuen uns wahnsinnig, hier zu sein. Ganz herzlichen Dank. Ihr seid so mein Geburtstagsgeschenk, weil eben ich wurde 60, dachte ich, möchte etwas Besonderes machen und es ist so besonders, euch zu sehen. Viele, die wir kennen, viele, die wir nicht kennen, ist auch ein gutes Zeichen. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen und wir freuen uns voll einfach über euch als einzelne Personen und über euch als diese drei Gemeinden. Und ich möchte nochmals beten, bevor wir in die Predigt einsteigen. Ja, danke, Jesus Christus, einfach was du hier geschenkt hast, in Bern, in der Axiom Biblik und weit darüber hinaus. Danke für alle, die jetzt hier sind. Danke, dass du zu uns reden willst, dass du Interesse hast an uns, dass du viel vorbereitet hast und gerne redest, dass wir alle anders aus diesem Gottesdienst gehen, als wir jetzt gekommen sind. Du möchtest uns beschenken und wir danken dir für dieses Vorrecht. Und genauso im Jugendunterricht, genauso bei den Kindern, danke, dass du gerne gibst und dass du jetzt einfach reden willst und reden wirst. Amen. Wer von euch war schon mal in einer Situation, wo er dachte, unmöglich? Also das geht, ich weiß einfach nicht weiter, ist unmöglich. Wer war schon mal in einer solchen Situation? Okay, ich sehe, ich bin da in guter Gesellschaft. Ich möchte mit euch heute einen Bibeltext betrachten, der mir in solchen Situationen unheimlich hilft. Und wenn du eine Bibel da hast, schlag doch auf Johannes 6. Johannes Evangelium Kapitel 6 und ich lese da die ersten 9 Verse. Johannes Kapitel 6, 1 bis 9. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa. Große Volksmengen folgten ihm dahin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 300 Dinner würde man nicht genug Brot bekommen, um jeden auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Stell dir vor, ihr seid jetzt so auf einer Wiese, an einem Anhang, also so ein Abhang. Da vorne ist der See Genezareth. Da links Kapernaum, weiter hinten dann der Jordan. Da rechts kommt dann irgendwann Nazareth. Und überall strömen die Leute daher, aus der ganzen Gegend. Tausende. Die haben gehört, dass Jesus heilt und die wollen geheilt werden. Und ich stelle mir vor, das war ein Riesentumult. Immer wieder schreien Leute, jubeln Leute, weil sie geheilt werden. Familien, die schreien, die Gott loben. Andere, die noch am Warten sind und die hoffen und nicht wissen, oh, hoffentlich werde ich auch geheilt. Eine Spannung. Ich stelle mir vor, das ist ein riesiges Gewurr. Überall kommen immer mehr Leute. Und es wird Abend und die Leute bekommen Hunger. Wenn ich Hunger habe, werde ich unleidig. Die Österreicher haben einen guten Ausdruck, grantig. Naja, die Leute Die hatten vielleicht schon lange nichts mehr zu essen. Und Jesus ergreift die Initiative. Und er sagt zu Philippus in Vers 5, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Philippus war einer dieser 12 ganz engen Nachfolger von Jesus. Und Jesus stellt ihm eine Frage. Und das macht Jesus oft. Wir lesen in den Evangelien 45 Beispiele, wo Jesus eine Frage stellte. Ja, jetzt wissen wir, Jesus war ja Gottes Sohn, das heißt, der wusste ja die Antwort. Und Jesus stellt die Frage nicht, weil er die Antwort nicht wüsste, sondern weil durch die Antworten rauskommt, was im Herzen ist. Rauskommt, an die Oberfläche kommt, wo die Ausrichtung ist. Und hier in unserem Text wird sogar beschrieben, weshalb Jesus diese Frage stellt. Da heißt es, Vers 6, Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Das Ganze war ein Test. Und ich stelle mir so Philippus vor, er begann gleich zu rechnen. Okay, also, für einen Denar gibt es 12 Weizenbrote. Ja, das ist zu wenig. Gerstenbrote ist billiger. Da bekommt man für einen Denar kommt man 20 Gerstenbrote. Okay, wenn man es teilt, dann sind 40. Nein, das geht unmöglich. Unmöglich. Philippus geht zu Jesus und sagt, hey, selbst für 200 Denar, 8 Monatslöhne, würde man nicht genug Brot bekommen, um jeden auch nur ein kleines Stück zu geben. Jesus, gut, hast du mich gefragt? Rechnen kann ich, unmöglich, kannst vergessen, es reicht nicht mal für einen kleinen Happen. Aber es war ein Test. Und Philippus raste durch. Philippus hatte recht, faktisch. Aber er schaute auf das Falsche. Er schaute auf die Umstände, auf das, was menschlich möglich war. Und er rechnete nicht mit Jesus. Könnt ihr euch vorstellen, weshalb Jesus ausgerechnet Philippus fragte? Es steht nicht im Bibeltext. Aber ich habe eine Vermutung. Philippus kam nämlich aus dieser Gegend, von Bethsaida, das ist ganz nahe von diesem Ort. Das heißt, er kannte sich aus. Er wusste, wo da die Bauern sind, wo da Brot zu kaufen ist. Und merkt ihr, da, wo ich mich auskenne, da, wo ich der Spezialist bin, da, wo ich denke, das kann ich, da bin ich besonders gefährdet, nicht mit Jesus zu rechnen. Also ich kenne das von mir. Ja, nein, das geht nicht, das haben wir schon vor 14 Jahren probiert. Nein, das geht nicht, keine Chance. Jesus fragt Philippus, Philippus schaut auf das Mögliche, was menschlich möglich war, und er fällt durch. Als ich ungefähr 20 Jahre alt war, machte ich einen Missionseinsatz. Das war eine Woche in Belgien, eine Schulungswoche, und dann schwärmte man aus in verschiedene Länder. Und diese Mission, die hatte so ganz alte Busse. Das war einfach Leute, die halt nicht mehr mit diesen Bussen fahren konnten, weil sie schon so eigentlich Schrott waren. Da hat man noch der Mission gegeben, und das waren dann unsere Fahrzeuge, mit denen man dann in diese Länder fuhr. Jetzt hat die Mission gesagt, also die schlechtesten Busse, die geben wir immer den Frauen zum Fahren. Ihre Begründung, also wenn ein Mann so einen Bus fährt und er hat eine Panne, dann steigt der Mann aus, öffnet die Motorenhaube, beginnt da rumzuschrauben und dann geht gar nichts mehr. Wenn die Frau eine Panne hat, das Auto liegen bleibt, dreht sich um, sagt, hey Leute, wir haben eine Panne, los, lasst uns beten. Dann dreht sich wieder um, Zündschlüssel an und fahren weiter. Ich weiß nicht, ob die Mission das nicht wirklich so gemacht hat, aber es blieb mir bis heute. Da, wo ich denke, ich kenne mich besonders aus, da stehe ich vielleicht in der größten Gefahr, nur mit dem menschlich Möglichen oder eben menschlich Unmöglichen zu rechnen. Das Ganze war ein Test. Und der Test bestand darin, dass Jesus Philippus vor etwas Unmöglichem stellte. Mit jedem bestandenen Test haben wir die Möglichkeit, dass unsere Verbindung zu Jesus noch tiefer wird. Weil wir erleben, wie Jesus eingreift. Aber jeder Test hat natürlich auch die Möglichkeit, dass wir durchfallen. Und die Tests werden nie aufhören. Es ist, weil Jesus uns liebt. Der Glaube ist wie so ein Muskel, der trainiert werden muss. Und im Fitnesscenter machen wir ja auch nicht immer dieselben Übungen. Wenn wir gut sind, dann müssen wir mal ein paar Gewichte mehr dranhängen. Und so macht es Jesus auch. Die Tests werden eigentlich nicht leichter. Da hängt jetzt wieder mal ein Gewicht dran. Die werden herausfordernder. Weil er möchte, dass die Beziehung immer tiefer wird, indem wir ihn erleben. Einige kennen oder kannten meine Eltern. Mein Vater war 79, als meine Mutter starb. Und das war sehr hart für ihn. Aber eindrücklich war, wenn man zu ihm nach Hause kam, er hatte so eine Ruhe. So eine Gelassenheit, eine Ausstrahlung. Und eines seiner Geheimnisse war, dass er sagte, du kannst dich keinen Tag fallen lassen. Also wie lange gehen Tests? Meinem Vater kann ich sagen, also mit 80 hören sie auch nicht auf. Die Tests hören nicht auf, weil sie sind gut für uns. Sie geben die Gelegenheit, Jesus zu erleben. Ja, Jesus testete Philippus, er sauste durch, aber da kam noch eine andere Person ins Spiel. Da wird noch von Andreas berichtet. Vers 8. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge. Er hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon? Stellen wir das ganz praktisch vor. Also jetzt müsst ihr denken, hier ist jetzt Jesus, oder? Hier tausende von Leuten. Hier stehen dort die Jünger. Okay. Andreas, der sieht einen Jungen, der hat 5 Brote und 2 Fische. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Also, jetzt kommt der Andreas mit diesem Jungen zu Jesus und er sagt, hey Jesus, dieser Junge hat was. Die Jünger, okay. Ja, warte mal, 5 Brote und 2 Fische. Die Jünger, warte, ich zähle nochmals. 5 Brote, 2, ja. Stimmt schon, ist nicht so viel. Eigentlich ist es doch etwas peinlich, oder? Aber irgendetwas muss Andreas doch Hoffnung gegeben haben. Er sagt selber, ja, es ist eigentlich schon wenig. Also er ist selber in einer Spannung. Vielleicht kennt ihr das. Man möchte glauben, aber es ist schon eigentlich, geht es eh nicht. Vielleicht gab ihm Hoffnung, was sie damals erlebten an der Hochzeit von Kana, als Jesus 600 Liter Wasser in Wein verwandelte. Da war er nämlich dabei, auch die anderen Jünger waren dabei. Wir wissen es nicht. Jedenfalls war es so ein Gemisch von Hoffnung und doch, ja, ich weiß, es ist fast schon peinlich. Das Ergebnis war, dass er mit ein Puzzle wurde in diesem Wunder Jesu. Dass Jesus ihn gebraucht hat und seine Intention, dass er ihn eingebunden hat. Und er Teil sein durfte von diesem Wunder. Dann haben wir diesen kleinen Jungen. Er hat wahrscheinlich diese 5 Brote und diese Fische für sich mitgenommen, nicht zum Verteilen. Und er war bereit, sie zu geben. Und er schämte sich nicht. Es wird ausdrücklich gesagt, dass es Gerstenbrot war. Gerstenbrot, das war verachtet, weil das war das billigste Brot. Und das Wort, das hier für Fische verwendet wird, ist leider nicht irgendein Lachs oder ein Felchenfilet, sondern es ist der Ausdruck für so ganz kleine Fische, die man nach dem Fischen eingelegt und gewürzt hat, um sie lange haltbar zu machen. Also das war jetzt nicht so der Knüller. Und jetzt war der Junge bereit, das herzugeben, obwohl es eigentlich für ihn, er es locker selber hätte essen können und also für ihn gedacht war und es auch jetzt nicht so großartig war. Und Gott gebrauchte das, um Tausende von Menschen zu speisen. Könnt ihr euch vorstellen, was dieser Junge am nächsten Tag in seiner Klasse erzählte? Ja, durch meine Brote und meine Fische wurden tausende Leute gesättigt. Natürlich, Jesus hat mir auch geholfen, aber es waren meine Fische und meine Brote. Und wisst ihr, könnt ihr euch vorstellen, was dieser Junge 30 Jahre später seinen Enkeln erzählte? Also ich schon. Philippus sieht auf die Umstände. Er fällt durch. Andreas ist so geteilt, er ist zerrissen, er hat Hoffnung, weiß aber, es ist schon irgendwie peinlich. Gott gebraucht es. Und der Junge gibt das Wenige, das er hat, und Gott vermehrt es. Und jetzt kommt Jesus und er begeistert mich am meisten. Und ich lese weiter ab Vers 10. Johannes 6, 10 bis 13. Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, es waren ungefähr 5000 Männer, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso. Und jeder aß so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit. Aber da fasziniert mich so vieles, ich möchte eines herausnehmen. Jesus bindet die Jünger mit ein in dieses Wunder. Er bat sie, ihnen zu helfen. Ich meine, er hätte doch das mit dem Austeilen und wieder Einsammeln gleich auch einbauen können in sein Wunder. Aber nein, er will es zusammen mit seinen Jüngern tun. Es gab eine Zeit, wo Doris immer wieder Kinder gehütet hat. Und oft hat sie dann irgendwie das gebacken. Einmal kam ich nach Hause und da hatten die Kinder gerade Pizzas gemacht. Und ich dachte, boah, als ich die Küche sah und das wollte, dachte ich, Doris wäre viel schneller alleine fertig gewesen mit diesen Pizzas. Und es wäre viel weniger Tomatensauce irgendwie am Tischbein geklebt. Und es hätte auch viel weniger abzuwaschen gegeben. Aber diese leuchtenden Kinderaugen, die mir ihre Pizza zeigte, mit so einem Stolz, mit so einer Freude, das macht alles wett. Und ich weiß nicht, weshalb Jesus mit uns zusammenarbeiten will. Aber vielleicht ist es das, dass er sich einfach so freut, wenn wir so richtig mit Begeisterung dabei sind. Wie Thomas es sagte in der Einleitung, wenn wir uns freuen an ihm, wenn wir einfach uns freuen, mit Jesus unterwegs sein zu dürfen. Und wenn er unsere strahlenden Augen sieht und sagt, ja, das nehme ich gerne in Kauf, dass es nicht so perfekt ist, dass es länger geht, wenn ich die Leute einbeziehe. Aber dass ihm die Gemeinschaft mit uns wichtiger ist, als dass es effizient und perfekt ist. Das ist schon eindrücklich. Also Jesus bezieht uns Menschen ein. Es gibt es noch die Leute. Da heißt es jetzt Vers 14, also die große Masse. Vers 14, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich ein Prophet. Es ist sogar der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Also diese Leute, die schnallten, okay, hey, der kann Wunder tun. Das wäre doch absolut genial, wäre der unser König. Da könnte ein König, der Wunder tun kann, und der kann auch die Römer rausschmeißen, das wäre optimal. Das heißt, sie suchten nicht Jesus, sondern ihre Vorzüge. Und jetzt müssen wir achten. Von den Menschen zog sich Jesus zurück. Wenn du das Gefühl hast, Jesus hat sich von dir zurückgezogen, überleg, ob das vielleicht der Grund ist. Dass du gar nicht ihn suchst, sondern seine Vorzüge. Hier sehen wir, von den Menschen hat er sich zurückgezogen. Ich fasse zusammen. Begonnen hat es mit der unmöglichen Situation. Philippus schaut auf die Umstände, fällt durch den Test und das Geniale ist, Gott lässt ihn doch mit verteilen und mit einsammeln. Das heißt, ihr sagt nicht, ja gut, nicht bestanden, fertig, jetzt musst du zuerst mal auf die Strafbank. Nein, er nimmt ihn doch wieder rein. Und es gibt auch Mut, auch wenn wir Tests nicht bestehen. Nein, nicht einfach aufstehen, weiter. Ja, der nächste Test wird bestimmt kommen. Das heißt, er bindet auch den Philippus gleich wieder ein. Andreas, der mit seinem kleinen Glauben mit dazu beiträgt, dass er ein ganz wichtiges Teil in diesem Wunder ist. Der kleine Junge, der das Wenige gibt, das er hat und erlebt, wie Jesus das vermehrt. Und das Volk, das nur die Vorzüge sucht, aber nicht Jesus selber und erlebt, wie Jesus sich zurückzieht. Und diese vier Arten, wie wir in einem Test, in einer unmöglichen Situation reagieren können, wurden mir zur großen Hilfe. Das heißt, jetzt stehe ich vor einer unmöglichen Situation. Vor einer Not, vor einer Sackgasse. Da kann ich durchgehen. Wie will ich reagieren? Ich kann die vier Leute durchgehen. Will ich jetzt reagieren? Okay. Wie Philippus, wie Andreas, wie der Junge oder wie das Volk? Ihr könnt nur die vier Dinge merken. Und wem das zu viel ist, ich habe noch eine Abkürzung, der kann auch einfach das nehmen. Bring deine Sardinen zu Jesus, er kann sie vermehren. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus Christus, es macht so Mut. Aus Liebe forderst du uns ständig raus, weil du möchtest, dass unser Glaubensmuskel stärker wird, dass wir dich tiefer erfahren, dass wir erleben, wie du Wunder tust, wie du Unmöglichkeiten möglich machst. Und du willst uns da einbinden. Es ist so genial. Oder wir beten jetzt gemeinsam einfach für alle, die zurzeit gerade in Unmöglichkeiten sind, die einfach Situationen haben, wo ein Mensch sagen muss, es ist aussichtslos, es ist vielleicht schon Jahre aussichtslos, es ändert sich einfach nichts. Herr, bitte schenk, dass diese Geschichte, dass du jetzt einfach so wirkst und Mut gibst und Weisheit gibst, wie sie jetzt reagieren können. Hilf jede Person, hilf du in dieser Woche, vielleicht stehen wir heute Nachmittag schon vor einer neuen Unmöglichkeit. Hilf uns, dass wir dir Ehre machen in dem, wie wir reagieren. Und dass du Wunder tust und wir und diese Beziehung dadurch umso tiefer wird, weil wir wieder eine Glaubenserfahrung machen. Und so segne einfach die ganze Gemeinde. Wir beten, dass du da viel, viel Gnade gibst. Wir danken dir bei allem, dass du so voller Gnade bist. Uns auch wieder einbindest, auch wenn wir versagen. Danke dafür. Amen. Amen.